ID What? Der Podcast zu den Inner Development Goals.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres IDG Podcasts. Das Thema ist heute nachhaltiges Lernen und Lehren und im Studio sind heute
Brigitte Peter
und Martin Heyer. Brigitte, wir haben ja inzwischen so ein kleines Muster etabliert. Wir starten immer mit Fragen und haben gerne dann einen ganz kurzen Satz als Antwort. Deshalb fange ich mal an. Was ist denn das nachhaltiges Lernen und Lehren?
Ich kann sagen, worum es geht. Es geht darum, Menschen zu befähigen, zukunftsfähig zu denken und vor allen Dingen auch zu handeln. Mhm. Und auch zu begreifen, welche Auswirkungen das eigene Handeln hat.
Okay. Und warum ist das wichtig?
Das ist wichtig, weil man einfach merkt, dass Wissen alleine Menschen nicht dazu bewegt zu handeln. Mhm. Und deswegen braucht es mehr. Und es braucht mehr Kompetenzen, es braucht ein anderes Rangehen, um nachhaltig zu handeln.
Okay. Und was hat das Ganze mit den IDGs zu tun?
Naja, die sind wirklich ein ungeheuer gutes Hilfsmittel in Form von Haltungen, in Form von Fähigkeiten, die man erwerben kann oder entwickeln kann. Erwerben ist falsch. Entwickeln kann, entfalten kann, um tatsächlich ins Handeln zu kommen.
Okay. Wir reden heute über Bildung. Zu Bildung gehört auch immer das Bildungssystem. Und der Auftrag von Bildungssystem, Schule und Hochschule ist ja immer, dass etwas vermittelt werden soll, dass man Menschen zu beispielsweise mündigen Bürgern macht. Ist das jetzt so, dass man mit nachhaltigen Lehren Menschen zu Nachhaltigkeitsakteuren macht?
Das könnte man sofort so denken und es ist aber wirklich ein Irrtum oder es ist eigentlich ein Weg, der wo man weiß, der funktioniert nicht. Also man kann Menschen nicht zu irgendwas machen. Und das ist, glaube ich, auch das, warum die IDGs für uns so spannend sind, weil es darum geht, etwas zu werden, etwas zu sein. Und Schule oder auch Hochschule, wenn man, geht es ja um beides heute, versucht immer und ja mit gutem Wollen und also das ist ja wirklich so der Wunsch zu sagen, ich möchte die jungen Leute zu etwas machen, die sollen handeln, das ist ja ein ganz gutes Anliegen und gleichzeitig merkt man, das passiert ja nicht, weil nachhaltiges Handeln erst dann entsteht, wenn Menschen Erfahrungen machen, wenn die berührt sind, wenn die was erleben, also das Wissen alleine, das ist inzwischen wirklich nachgewiesen, reicht nicht, um ins Handeln zu kommen. Und von daher muss man im Grunde ein neues Bildungsverständnis entwickeln, was ja durch Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE, auch schon angelegt ist im Grunde genommen oder aufgenommen ist.
Ich hätte auch direkt nachgefragt, vielleicht hast du schon beantwortet, ich frage es aber trotzdem nochmal, gibt es denn nicht schon ganz tolle Möglichkeiten der Vermittlung von Wissen über Nachhaltigkeitskontexte in der Bildung für nachhaltige Entwicklung?
Genau, das gibt es und auch das, was ich am Anfang als Satz genannt habe, zukunftsfähiges Denken und Handeln, da geht es eigentlich, das ist eigentlich ein Verständnis, was aus der Bildung für nachhaltige Entwicklung kommt. Und im Grunde hat das Konzept, das ist an sich das ist ein gutes Konzept, aber das Problem liegt in der Umsetzung. Und das wird einfach ganz häufig in Schulen und Hochschulen so umgesetzt, wie Schulen und Hochschulen eben nun mal arbeiten, dass man nämlich versucht, ein Rüstzeug mitzugeben und dann denkt, ah ja, wenn die jungen Leute das nur verstanden haben, also im Sinne von kognitiv verstanden haben, dann werden die auch handeln. Und das ist eigentlich so das, wo wir sagen, auch mit den IDGs sagen, nee, da geht viel mehr. Und dann nehmen die jungen Leute auch wirklich was mit und handeln und wollen handeln aus dem eigenen Antrieb raus, aus dem eigenen Verständnis.
Also es braucht mehr als Wissen an der Stelle.
Es braucht deutlich mehr als Wissen.
Jetzt hast du eben in einem Satz gesagt, es geht darum, etwas zu werden und zu sein, als würde das zusammengehören im Gegensatz zu ich mache jemanden. Dazu kannst du zu diesem Werden und Sein noch einen Satz sagen? Das hört sich interessant an.
Naja, im Grunde kann man nur werden, was man auch irgendwie schon ist. Und das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen verquast, aber im Grunde genommen ist es ja so, dass man da, wo man anknüpfen kann, da, wo einen etwas begeistert, da, wo man schon Ressourcen hat, da, wo man Fragen hat, da geht es auch lang. Und das heißt, da ist schon was und da wird dann noch mehr.
Also im Sinne von Stärken, Stärken.
Ja, Stärken, Stärken, sich auch sicherlich der eigenen Fähigkeiten bewusst werden.
Okay, das heißt, Wenn wir so sagen würden, in eher klassischen Lehr-Lernverhältnissen geht es vielleicht darum, Menschen zu etwas zu machen oder auszubilden. Und hier geht es ein bisschen um was anderes. Was macht das denn mit dem Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden? Ist das ein anderes?
Ja, das ist bestimmt ein anderes, weil es eigentlich eher darum geht, dass die Lehrenden den Lernenden, also den jungen Leuten in dem Fall an der Hochschule oder in der Schule, Räume eröffnen, sagen wir immer. Also das ist nicht nur ein physischer Raum, sondern das ist auch, dass man Möglichkeiten hat, sich auszuprobieren, Verantwortung zu übernehmen, wirklich auch mal reale Aufgaben zu lösen. Und das merkt man ja in Schulen oder Hochschulen sind das häufig solche Dinge wie, es werden Schulgärten angelegt, es gibt soziale Projekte. Also da passiert das, wo sich junge Leute ausprobieren können und die Lehrenden dann sich eher auch als Begleiter, Begleiterinnen verstehen oder auch als Coach, könnte man sagen, und gar nicht mehr so die sind, die nur das Wissen, also nur in Anführungszeichen das Wissen vermitteln.
Also etwas zugespitzt könnte man sagen, man lernt auch voneinander?
Ja, man lernt voneinander und im Grunde genommen könnte man sagen, im besten Fall würden auch die Lehrenden sich öffnen dafür zu sagen, wer bin ich denn? Wer könnte ich noch sein? Was möchte ich auch an Fähigkeiten, an IDGs entfalten?
Das würde ja umgekehrt aber auch bedeuten, dass die Lernenden auch ein Verständnis davon entwickeln, dass sie selber aktiver sich in den Lehr-Lernprozess einbringen.
Ja, das wäre tatsächlich, es wäre eine ganz andere Form von Augenhöhe, von Verantwortung übernehmen, von einem Miteinander. Das wäre wirklich ein Miteinander.
Das hört sich erstmal total attraktiv an und gleichzeitig stellt sich die Frage, ob sich dann an dem ganzen System was ändern muss. Weil wir haben ja ganz häufig bei Schule diese Diskussion über Systeme und Systemwechsel und das nimmt immer ganz viel Zeit in Anspruch. Also mal die etwas kritische Nachfrage für das, was da dir vorschwebt. Muss man da jetzt das ganze Schul- und Hochschulsystem umkrempeln?
Nee, braucht man sicherlich nicht. Was es braucht, ist aber, dass es immer wieder Gelegenheiten gibt, auf diese Weise zu lernen. Und das können ja solche Dinge sein wie, ich hatte eben schon mal gesagt, die Schulgärten oder dass man als, wir haben es mit Studierenden gemacht, dass wir gesagt haben, entwickelt mal, wie ihr selber zum Thema Klima lernen wollt. Und dann entsteht auf einmal in diesem Fach oder in diesem Seminar entsteht dann etwas, wo Schülerinnen und Schüler, junge Leute einfach ganz anders lernen und anders erleben. Und ja, unsere Erfahrung ist ja, dass das durchaus richtig was verändert. Für die jungen Leute ist das oft eine Umstellung, weil die auf einmal müssen die selber sagen, was haben sie denn für Ziele und wie wollen sie denn zusammenarbeiten und wie klappt das, wie kann das klappen und wer zieht da wie mit? Also insofern, ja, gibt's Widerstand und ganz schöne Herausforderungen und auch für diejenigen, die da lehren. Wie weit greifen sie ein und nicht?
Kann das auch was damit zu tun haben, dass man das so einfach nicht gewohnt ist? Wir haben ja im klassischen Bildungssystem eher so ein, ich sag mal, böse Osterei-Pädagogik. Es gibt eine Frage und ich muss das Richtige antworten. Und jetzt werde ich auf einmal aufgefordert, irgendwas zu sagen.
Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Ich glaube auch, das liegt dieses Benoten und bewertet werden. Das sorgt natürlich dafür, dass man alles richtig machen möchte oder gut machen möchte. Und das ist natürlich, sagen wir mal, der natürliche Feind des Experimentierens und des, ich probiere mich mal aus.
Da sind wir wieder bei der Fehlerkultur.
Und wir haben das auch, da habe ich ein Beispiel für. Wir haben mit einer Gruppe junger Leute haben wir ein Podcast-Projekt gemacht und haben gesagt, macht das mal. Und dann haben sie viel hin und her überlegt. Und ich habe schon so, also ich war dann in der Rolle der Lehrenden und habe gesagt, naja, ob das so aufgeht, was ihr da so macht, aber macht. Wenn ihr meint, ich gebe ein paar Tipps, aber macht. Und sie haben auch gesagt, dass sie entscheiden sich, sie wollen ihren Weg gehen. Und das Ganze ist tatsächlich gescheitert. Und sie haben hinterher gesagt, boah, wir haben echt was gelernt. Sie hat nicht gelernt, dass sie jetzt künftig immer das machen, was ich gesagt habe, sondern dass sie gesagt haben, wir haben gelernt, dass wir die Sachen falsch angegangen sind und wie wir sie anders jetzt künftig angehen würden und dass wir uns schlecht abgesprochen haben und dass wir uns anders hätten absprechen müssen und mehr Verantwortung an einzelne Punkten verteilen müssen. Und das wurde jetzt in diesem Projekt nicht bestraft, sondern wir haben gesagt, super, ihr habt echt was gelernt. Das haben die für sich selber auch festgestellt. Sie haben echt was gelernt. Und von daher war das im Sinne dieses Projekts, war das ein Erfolg. Und das ist natürlich.
Das ist dann doch wieder so ein kleiner Systemwechsel. Scheitern ist ein Erfolg.
Scheitern ist ein Erfolg, ja. Ne? Weil man was daraus gelernt hat, ja. Weil man daraus so viel lernen konnte, ja. Vor allen Dingen. Und von daher ist das ganz wichtig, dass da kein enges Benoten nach dem klassischen System, sag ich mal, dranhängt. Also unsere Erfahrung ist ja aus den Projekten, dass es gut tut, immer mal wieder den jungen Leuten, ob in der Schule oder in der Hochschule, immer wieder solche, ja, wir sagen ja Erfahrungsräume, also Möglichkeiten zu geben, so anders mit Themen umzugehen. Und ich denke jetzt zum Beispiel, Matheunterricht bleibt Matheunterricht und es ist hoffentlich ein guter. Aber ich denke jetzt mal an solche Projekte, die ja in Schulen oder auch in Hochschulen schon laufen. Also die Gärten, die gemeinsam angelegt werden. Oder es wird geguckt, wie will man in der Mensa essen? Und wie ist das Essen dann ein gutes Essen? Und auch das kann man ja auf sehr verschiedene Weisen machen. Also man kann gerade bei Gärten kann man sagen, ich pflanze jetzt und ich messe jeden Tag, wie was gewachsen ist. Und man kann sich aber auch damit beschäftigen, was berührt mich denn da eigentlich? Was passiert da eigentlich? Und zu gucken, was passiert da mehr? Oder ich sag mal ein Beispiel, was wir in dem Projekt gemacht haben. Da ging es darum, dass Studierende die Aufgabe hatten, sie sollten Flächen gestalten. Und diese Flächen sollten einerseits zur Biodiversität beitragen, also zur biologischen Vielfalt. Und andererseits sollten die Nutzerinnen und Nutzer sich da aber auch, die Leute, die da im Grunde spazieren gehen, die sollten sich da wohlfühlen. Und dann war die Frage, was heißt denn das eigentlich? Dann hätten wir jetzt den Studierenden in dem Falle sagen können, jetzt setzt euch mal hin und macht einen Plan. Und wir haben stattdessen gesagt, stellt euch mal vor, einen Ort, den ihr selber schön findet, den ihr als richtig angenehm empfindet. Und dann fühlt euch da mal richtig ein. Also wir haben so eine kleine Fantasiereise angeleitet. Und mit diesem Beschäftigen, diesem eigentlich ganzheitlichen Beschäftigen oder sinnlichen Beschäftigen in dem Falle auch, mit wie fühlt sich dieser Ort an, haben wir dann gesagt im nächsten Schritt so, und jetzt guckt mal bitte auf diese Fläche, die ihr da habt. Und wie sollte die aussehen? Mhm. Und das gibt ein anderes Ergebnis. Mhm. Das gibt ein anderes Ergebnis, wenn man nur darüber nachdenkt und da plant und so. Und das mehr einzuladen im Unterricht, das kann man an allen möglichen Stellen tun, in so kleinen Einheiten wie jetzt diese, aber auch in ganzen Projekten.
Ohne das ganze System.
Ohne das System, genau, ganz zu ändern. Aber gleichzeitig verlangt es natürlich, es ist ein anderes Arbeiten. Ne?
Da mag ich nochmal nachfragen. Letztlich beschreibst du ja auch eine Form von Lehre und von Lernen, die ein bisschen vom Quantitativen eher zu sowas Qualitativen, könnte man sagen, hingeht. Also so, wie fühle ich mich, wie ist Aufenthaltserleben zum Beispiel. Es gibt ja durchaus, Literatur von Menschen, die sowas in Lehre mal versucht haben, zu machen. Also Robert Piersing hat in diesem Buch Zen oder die Kunst, ein Motorrad zu warten, davon erzählt, dass er genau das gemacht hat, dass er Qualität zum Mittelpunkt seines Unterrichts gemacht hat. Und der ist da auf ganz schöne Widerstände gestoßen. Wie ist das denn? Ist das für Lernende nur einfach zu ertragen?
Nee, was wir erlebt haben, ist ja einerseits ursprünglich meine Begeisterung, Freiraum, ich kann was tun. Und dann entsteht aber auch ganz schnell so ein was soll ich denn tun? Und auf einmal entsteht auch eine Unsicherheit und daraus auch Widerstände, ne? Weil man nicht weiß, was man tun soll. Da muss man sich auch noch mit den Mitschülerinnen oder Mitstudierenden einigen, was man tut. Also man hat auf einmal ganz andere Herausforderungen. Der Lehrer oder die Lehrkraft hilft auch nicht unbedingt, weil sie sagt, macht selber. Also insofern gibt es echte Herausforderungen, wenn man so arbeitet, aber auch echte Chancen. Also also ich denke jetzt wieder an die Studierenden, die haben die hinterher eine Stimmungskurve malen lassen und dann gab es da eine echte Senke bei diesem Punkt, und jetzt. Mhm. Und dann kommt dieses Sortieren und wie gehen wir miteinander um? Und da haben wir ja auch mit den IDGs zum Beispiel gearbeitet, haben gesagt, was braucht ihr denn an Fähigkeiten, an Haltungen, damit ihr gut zusammenarbeiten könnt, aber auch damit jede von euch in die Gänge kommt. Ne? Mhm. Und das war ja eigentlich das, was einfach echt auch Freude gemacht hat, da zu sehen, die sind dann richtig, die eine, die gesagt hat, also wenn ich jetzt nicht mit mehreren Leuten zusammen was machen kann, dann mache ich nichts. Das ist, ich brauche das. Und jemand anders, der gesagt hat, wenn ich nicht ganz viel weiß, werde ich mich auch kein Stück bewegen. Ja. Und wie werden wir als Gruppe, wie gehen wir vorwärts? Also das, da passiert ganz viel, aber davor und auch währenddessen gibt es natürlich immer wieder Widerstände, weil solche Gruppen auch nicht automatisch funktionieren. Und oft, wenn ich jetzt ans Studium denke, die Studierenden ja da sagen, naja, wir haben in einem Seminar sitzen wir lesen unsere Literatur, wir diskutieren vielleicht und am Ende schreiben wir eine Arbeit und wir müssen eigentlich gar nicht viel zusammentun. Und das, insofern hat das eine ganz andere Qualität.
Man muss quasi auch das Lernen umlernen ein Stück weit. Vielleicht so mal als eine weitere Frage so gegen Ende hin. Jetzt sind das so einzelne Impulse, die man innerhalb eines bestehenden Systems setzen kann. Gibt es denn eine Hoffnung, dass die trotzdem nachhaltig Wirkung haben und nicht, man macht das mal 2 Semester und dann ist vorbei und dann geht man wieder zum klassischen Lernen über?
Auch da unsere Erfahrung, also es geht natürlich an einzelnen jungen Leuten vorbei, ja? Aber das passiert immer. Aber was wir ja erlebt haben ist, dass also dass einfach einige wirklich richtig am Ball bleiben und vor allen Dingen für sich selber was rausgefunden haben. Also ich denke an die eine Studierende, die Lehrerin werden wollte und gesagt hat, nee, eigentlich, ich gehe in den Bereich der Umweltbildung, das ist meins. Und dann Menschen, Einzelne, die auch eher schüchtern waren und dann am Schluss gesagt haben, nee, ich gehe jetzt nach vorne, also ich diskutiere jetzt vorne mit. Also dieses sich selber ausprobieren und auch feststellen, was kann man eigentlich, was will man auch, wie kann man sich selber sich auch vorstellen? Also wer könnte ich sein? Da passiert ganz viel. Ich denke an eine Frage einer jungen Frau, die sagte, ich habe eigentlich immer gedacht, ich wäre nur die Unterstützung, aber vielleicht könnte ich auch vorne stehen. Also ganz, ganz toll, was da so passiert. Und das, was wir nach unserer Erfahrung, obwohl wir auch mitbekommen, das ändert auch Berufswünsche oder so eine Orientierung, welches die eigene Rolle oder das, der eigentliche Beitrag ist, auch zur Nachhaltigkeit.
Wahrscheinlich sind wir schon bei dem, was ich dich sowieso zum Abschluss fragen wollte. Du richtest da sehr begeistert von. Was ist denn das, was für dich bei dem Thema nachhaltiges Lehren und Lernen mit den IDG besonders wichtig ist, was dich berührt?
Also das, ja, du hast es tatsächlich schon gehört. Also ich habe da unheimlich Freude dran, zu merken, was solche Freiräume bei Menschen bewegt, bei jungen Menschen. Und wie, wenn dieser Widerstand erstmal überwunden ist, mit welchem Schwung die diese Chance ergreifen und was das dann bewegt. Also das ist was mich wirklich begeistert. Ja.
Danke, liebe Brigitte. Und danke auch an alle, die von irgendwoher zugeschaltet sind, falls sie mehr zu dem Thema und vielleicht auch zu Formaten und Veranstaltungen, die damit im Zusammenhang stehen, wissen möchten, dann schauen Sie wie immer gerne in unsere Shownotes und wir wünschen Ihnen selber viel Spaß beim Weiterdenken, beim Weiterfühlen, vielleicht auch beim Ausprobieren von Lehren und Lernen und freuen uns, Sie bald wieder hier zu treffen. Tschüss.
Tschüss.
ID What? Ist ein Podcast des Vila Bonn und des Katholisch-Sozialen Instituts in Siegburg in Zusammenarbeit mit Maßkonzept. Moderation: Brigitte Peter und Martin Heyer. Aufnahme, Ton und Schnitt: Markus Sager und Andreas Menne. Musik von Marc July.